Hallo und herzlich willkommen bei Familienstark, der Podcast. Der Podcast für bewusste Elternschaft. Hier findest du Wertschätzung, Impulse und Austausch rund um den Familienalltag. Ich bin Alexandra Keiling, bindungs- und beziehungsorientierte Familienberaterin und ich freue mich, dass du hier bist.
Hast du auch immer so viele Dinge im Kopf? Hast du auch immer unendlich lange To-Do-Listen, wo viele Punkte draufstehen, die sicherlich sehr, sehr wichtig sind, wo aber auch oft Punkte draufstehen, die vielleicht gar nicht so wichtig sind, aber die einfach trotzdem erledigt werden müssen oder du möchtest sie gerne erledigen? Dann bleib auf jeden Fall dran, denn in dieser Folge spreche ich mit Patricia Camerata über das Thema Mental Load und wie wir ja da so ein bisschen rauskommen können und wie wir diese Last vielleicht ein bisschen aufteilen können und wie es generell mit dem Thema gerechte Arbeitsteilung in Familien gelingen kann. Deswegen bleib auf jeden Fall dran, du bekommst viele wertvolle Tipps für euren Familienalltag.
Die Sponsoren der heutigen Folge sind Yvonne und Luke. Sie sind Inhaber einer Manufaktur für Naturkosmetik und feste Shampoos. Unter dem Motto „Das Beste für dich, das Beste für die Umwelt“ stellen sie feste Shampoos, feste Conditioner, feste Duschgels, natürliche Cremes und noch so einiges mehr her. Handgemacht in Langenfeld, also direkt hier bei mir um die Ecke, ohne Wasser und ohne sonstigem Gedöns. Das feste Shampoo gibt es in einer praktischen Donutform zum Aufhängen. Mega praktisch. Es ist sehr ergiebig und reicht für 35 bis 40 Anwendungen und ersetzt mindestens 2 herkömmliche Plastikflaschen. Das perfekte, nachhaltige und vor allem sinnvolle Geschenk, wie ich finde. 100% natürlich, 100% vegan, 0% Plastik. Den Shop der beiden findet ihr unter begreenbebetter.de. Schaut auf jeden Fall mal dort vorbei und vielen Dank für die Unterstützung. Heute habe ich eine Interviewpartnerin, auf die ich mich wirklich schon lange freue. Und zwar ist es Patricia Camerata. Herzlich willkommen, Patricia.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Magst du dich einmal vorstellen für die, die dich vielleicht noch nicht kennen?
Ja, mein Name ist, wie du gesagt hast, Patricia Camerata. Ich bin schon ganz, ganz lange im Internet aktiv. Habe so seit Anfang der 2000er so einen Blog, was mich durchs Leben sozusagen begleitet. Im Moment oder auch die letzten Jahre habe ich mich viel mit Gleichberechtigung und Feminismus, Mental Load beschäftigt, aber auch Medienerziehung für Kinder und auch Erwachsene. Und daraus sind jetzt gerade 2020 2 Bücher geworden. Und ansonsten habe ich auch noch diverse Podcasts, die auch zu den Themen passen.
Ja, spannend. Danke. Heute wollen wir ja über das Thema Mental Load sprechen, was ich auch finde, einfach ein super wichtiges Thema ist, was auch total unterschätzt ist. Und deswegen finde ich so wichtig, dass es jetzt unter anderem durch dein Buch, aber auch generell, jetzt ploppt es ja überall so ein bisschen auf, ist halt super, dass es das Thema mal angesprochen wird und angegangen wird. Magst du einmal vielleicht kurz sagen, was Mental Load überhaupt ist für die Leute, die irgendwie vielleicht das tatsächlich noch nicht gehört haben und vielleicht auch mal so ein bisschen, wie deine persönliche Geschichte zum Thema Mental Load ist?
Ja, also wenn man es ganz einfach will, dann kann man sagen, das ist die unendliche To-Do-Liste, die ständig im Kopf vor sich herrattert und das aber eben meistens bezogen auf die Familie und den Haushalt bei den Frauen. Also sprich, das ist eben diese ja oft vergessene planerische und organisatorische Last rund um diese Themen, die ist oft unsichtbar, das bespricht man also nicht so richtig, die ist deswegen auch oft wenig gewertschätzt und lastet eben hauptsächlich auf einer Person. Und das ja das Dilemma deutet sich sozusagen schon an. In der freien Wirtschaft ist das eben als Projektmanagement bekannt und da ist es ein vollwertiger, gut anerkannter, gut bezahlter Job. Aber im Privaten, naja, da ist es so ein bisschen, da wird erwartet, dass es eigentlich im Wesentlichen die Frauen so nebenher machen und das auch unabhängig von ihrer eigenen Berufstätigkeit. Also es ist ja sowieso eigentlich schon ein Vollzeitjob, Familie, Haushalt zu wuppen. Und dann aber, je nachdem, wie man noch erwerbstätig ist, kommt das natürlich on top. Und das war auch der Punkt, wo in meinem Leben so ein bisschen eine Wende stattgefunden hat. Es hängt ja auch immer so ein bisschen von den eigenen Kapazitäten ab. Das heißt, ich habe ganz lange alles ganz gut hinbekommen. Aber bei meinem letzten Kind, der Übergang eben von der Elternzeit in den Job, da war so ein Punkt erreicht, wo ich wirklich so eine krasse Dauererschöpfung hatte, dass sich das auch so richtig schön symbolisch gezeigt hat, weil ich auf dem Arbeitsweg, wenn ich aus der U-Bahn rausgekommen bin, hatte ich noch so 400 Meter eben ins Büro. Und da gab es irgendwie so ganz komisch eine Stelle, wo ich wirklich, also mich das so überkommen hat, diese Erschöpfung, dass ich das Gefühl hatte, ich will mich auf den Boden legen und dann nur kurz ausruhen. Und das wirkte richtig attraktiv auf mich, mir diese Steine anzugucken. Ich war schon richtig heiß gelaufen sozusagen, dachte, wenn ich mich da hinlege, dann kann ich mich abkühlen, die Leute laufen an mir vorbei und dann wird schon gehen. Und ich habe das nie gemacht, aber mir ist dann natürlich relativ schnell aufgefallen, so, das ist vielleicht nicht das, was man als gesunder Mensch irgendwie wirklich tun sollte. Und dann habe ich eben darüber nachgedacht, Mensch, was ist denn das? Ich konnte mir das nicht erklären, weil ich hatte so tolle Bedingungen. Ich hatte einen sehr familienfreundlichen Arbeitgeber. Meine Kinder waren eben in der Schule und im Kindergarten. Das war auch wirklich ein super schöner Kindergarten, wo die Kinder eigentlich eher protestiert haben, wenn ich sie dann abgeholt habe, als dass sie da nicht hin wollten. Mein Mann hat im Haushalt geholfen. Und eigentlich war alles super. Also das war so ein Riesenfragezeichen für mich, was ist da jetzt eigentlich mit mir los? Und ich bin dann tatsächlich auch erst Jahre später durch einen Comic von der französischen Zeichnerin Emma heißt sie, das Comic selber heißt auch Mental Load, draufgekommen, weil die das so lebensnah beschrieben hat, dass ich dachte, Moment mal, die beschreibt da gerade eine Szene aus meinem Leben, aber wir kennen uns überhaupt nicht. Ja, und dann ist einfach klar, okay, es ist kein individuelles Problem, sondern da ist irgendwie was Größeres im Busch. Und da hat mir dieser Begriff Mental Load einfach total geholfen, überhaupt erstmal einen Namen auch zu haben.
Ja, verstehe ich. Was macht man denn jetzt, wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt, ja, wow, das kenne ich total, so was du gerade beschrieben hast. Wie bist du dann weiter vorgegangen oder was kann man dann tun?
Ja, also es gibt ganz viele Hebel eigentlich, die man bedienen kann. Also das, was mir am Anfang naheliegend erschien, war wirklich auch nochmal über die Quantität der Aufgaben nachzudenken. Also ich finde, man kann Mental Load nicht ganz so trennen von, ne, so die Denkarbeit, aber eben auch wirklich diesen unsichtbaren kleinen Aufgaben, die man alle übernimmt. Und dann ist natürlich ein Hebel, sich zu fragen, all das, was ich tue, ist es wirklich nötig? Also warum mache ich das eigentlich? Sind das Erwartungen der Gesellschaft an mich? Sind das Erwartungen vielleicht von meinem Partner? Erwarten das die Kinder? Erwarte ich das von mir selber etc.? Ist es wirklich eben was ich machen muss oder was ich mir aufbürde? Und das ist, finde ich, schon ein ganz schöner Hebel, einfach ins Gespräch zu kommen und auch dann eben mit dem Partner mal konkret darüber zu sprechen, ob das, was man alles denkt, was der Partner erwartet, auch wirklich das ist. Oder ob das manchmal einfach auch ja sozusagen Schuhe sind, die man sich anzieht, einfach weil man dachte, das ist so oder weil man dachte, das erwartet man eben von mir als Frau, oder das ist eben normal, dass man immer selber backt für das Buffet und alle gucken einen komisch an, wenn man eben mal einen Aufbackkuchen mitbringt, etc. Und da kann man sich schon so ein bisschen entlasten. Und ich glaube, dieses erstmal Entlastung schaffen ist dann eben die wichtige Voraussetzung, dass man dann wiederum wirklich sich die Zeit nimmt und mit dem Partner ein Gespräch führt, also wirklich so ein Initialgespräch, für das es sich empfiehlt, schon auch zu versuchen, auch wenn man belastet ist, eine gute Atmosphäre zu schaffen. Also, dass man eben nicht ja, in diese Falle tappt, die auch total verständlich ist aus der Überlastung heraus, dann in so einen Vorwurfsmodus zu kommen, weil man ist ja meist eben ja emotional, psychisch auch angekratzt, weil man sich nicht gewertschätzt fühlt für das, was man alles tut und mitdenkt und initiiert. Und dann neigt man vielleicht auch dazu, eben ja quasi aus so dieser Not heraus schnell in so Forderungen zu kommen. Und das ist eine Atmosphäre, in der es wirklich schwierig ist, dann wertschätzend miteinander das auch wirklich auszuhandeln. Und ich weiß auch, dass es ist einfach nochmal ein zusätzlicher Kraftakt, aber es lohnt sich, das wirklich zu tun und auch da sich irgendwie so eine Grenze zu setzen und zu sagen, also man weiß es ja theoretisch, ne, so keine Du-Botschaften und so weiter, aber wirklich einfach zu sagen, hey, ich fühle mich total erschöpft und ich habe darüber nachgedacht und ich habe da so ein bisschen einen Weg jetzt gefunden und da möchte ich mit dir reden. Und dann dazu überzugehen, wirklich mal so einen Aufschlag zu machen und all die Dinge sichtbar zu machen, die eben unsichtbar und wenig gewertschätzt sind und dem Partner aber auch die Chance geben, seine Sachen mit in dieses Gespräch zu bringen. Weil oft ist man eben doch, egal wie modern man ist, in so Rollenklischees gefangen. Und es gibt so Themen, dass eben auch der Mann sagt, hey, aber ist dir schon mal aufgefallen, wenn wir in Urlaub fahren? Dann gucke ich immer nach dem Reifendruck und ich mache den Gepäckträger dran. Und das sind auch alles Sachen, an die ich immer denke. Aber das, ne, das sieht auch keiner. Und dass man dann eben wirklich eigentlich eher in so einen Modus kommt, dass man eigentlich darüber staunt, was man als Familie so hinbekommt, ohne da so groß drüber zu sprechen. Das ist so für mich dann eben wirklich der erste Schritt in die Veränderung.
Stimmt, es einfach so ein bisschen sichtbar zu machen, was mache ich überhaupt? Also bei mir war es tatsächlich auch so, ich bin immer so um dein Buch drumherum geschlichen, weil ich immer so dachte, okay, ich habe jetzt gerade auch noch andere Bücher und Mental Load betrifft mich nicht so richtig. Und dann habe ich so, ich fand es aber trotzdem spannend und irgendwann habe ich dann es gelesen und habe angefangen und habe es innerhalb von, keine Ahnung, 2 Tagen oder so durchgelesen und dachte mir, oh mein Gott, das betrifft mich sowas von. So, und ich weiß gar nicht, also wie ich vorher denken könnte, dass es mich nicht betrifft. Und ich musste selber so lachen, weil ich habe das wirklich gedacht. Ich habe wirklich gedacht, wir sind ganz gut aufgeteilt. Mein Mann ist halt wegen seines Berufs auch ja relativ viel zu Hause. Und ich war wirklich davon überzeugt, dass wir das gut aufgeteilt haben. Und dann habe ich dein Buch gelesen und dachte mir echt so, okay, krass. Das stimmt nicht. Und ich war halt auch immer wirklich müde und fertig. Und dann habe ich echt dadurch wurden mir wirklich die Augen geöffnet, weil ich echt dachte, krass, wie man das selber einfach gar nicht registriert manchmal, weil man einfach so drin ist, ne? Gleichzeitig waren bei uns dann aber auch interessante Sachen, weil ich auch gemerkt habe, als ich dann mit meinem Mann ins Gespräch gekommen bin, okay, mein Mann macht auch echt richtig viel. Also dann halt zwar andere Sachen, ne? So, und zum Beispiel, das war so das Erste, was mir einfiel. Alle paar Monate geht bei uns mal Netflix aus und da musst du dich neu registrieren. E-Mail-Adresse, Passwort. Sollte man eigentlich ja hinkriegen, ne? Aber wenn das ausfällt, dann rufe ich immer meinen Mann, weil der das eingerichtet hat und der die Passwörter hat. Und dann habe ich dein Buch gelesen, ich habe überhaupt nicht mit ihm darüber gesprochen, aber ihm ist natürlich aufgefallen, dass ich es irgendwann selber gemacht habe, weil dann habe ich das so gelesen und dachte mir, wieso mache ich das? Wieso lasse ich den, wenn er gerade arbeitet oder was weiß ich, was er gerade tut, wieso rufe ich ihn, damit er für mich das Passwort da eingibt? Also das ist mir aber alles überhaupt nicht bewusst gewesen, aber das ist so witzig, wenn man das alles mal so aufdröselt, was es da einfach so für Kleinigkeiten im Alltag gibt, die einfach dann gut tun, wenn man das nicht mehr so macht. Das ist so, und es gibt einem ja auch eine Selbstständigkeit. Ich meine, wie bekloppt ist es denn, dass ich da sitze und den Fernseher nicht mehr ankriege? Also es ist ja total selbstgemachtes Problem. Es ist ja lächerlich. Ne, so, und solche Dinge kamen mir dann halt auch, als ich so weitergelesen habe und hatte echt sehr, sehr viele Aha-Momente. Du hast ja auch gerade schon gesagt, es betrifft tendenziell eher die Frauen. Natürlich wird es auch Männer geben, die das betrifft. Ist das denn irgendwie hat es einen Grund aus der Vergangenheit einfach, dass es früher einfach so war, weiß ich nicht, unsere Großmutter, dass die halt immer so den Haushalt geschmissen hat. Ist das noch so eine Sache aus den vergangenen Jahrzehnten oder Jahrhunderten oder ist das irgendwie ein selbstgemachtes Problem?
Nee, das hat tatsächlich was mit der Sozialisation zu tun und dann natürlich auch mit Vorbildern. Also wenn man da eben guckt, wie das bei den Eltern war. Und da höre ich dann ganz oft, da gibt es ja diesen Ost-West-Unterschied, zumindest irgendwie in Deutschland, weil ja auch im Osten das also normaler war, jetzt rein statistisch, dass Frauen irgendwie erwerbstätig waren. Aber wenn man da genauer guckt, dann ist es nicht so, dass sie deswegen eben sich nicht um Haushalt und Kinder gekümmert haben, sondern das ist dann eigentlich wie jetzt in den modernen Beziehungen, da wird gearbeitet und on top findet das statt. Es gab zwar diesen Haushaltstag, aber das ist ja quasi, man kriegt das ja nicht alles in einen Tag gequetscht irgendwie. was es so an Aufgaben gibt. Und wie gesagt, es geht ja eben hauptsächlich auch nicht so sehr um die To-Dos, also um wer macht was. Da sind tatsächlich viele Paare ganz gut aufgestellt, sondern es geht um das Drandenken. Also wer hat das alles im Kopf und wer initiiert das, wer erinnert daran? Und das ist eben viele Jahrzehnte sozusagen fest in Frauenhand, weil eben dieses Kümmern, ja, das also da gibt es ja wirklich auch so Glaubenssätze, ne? Also dass man sagt, das liegt den Frauen ja auch mehr, oder die Kinder gehören ja eigentlich auch zur Mutter, also mindestens die ersten Jahre, und dann ist das ja auch ganz klar. Und ich glaube, man wächst eben damit auf, und das ist auch erstmal nichts, was man so großartig hinterfragt, wenn es da nicht einen wirklichen Anreiz gibt. Also wenn man nicht eben vielleicht Eltern hat, die eine andere Rollenverteilung hatten, oder die da auch kritisch das reflektiert haben, sondern ja, dann wächst man da eben so rein. Und so ging es mir eben auch. Also ich kann da meinem Mann auch gar keinen Vorwurf machen, weil zum Beispiel beim Thema Elternzeit, wir haben das nie ausgehandelt, sondern das war sozusagen eine ungeschriebene Wahrheit, dass ich 12 Monate mache und er eben diese zwei, man sagt ja auch Vätermonate, ne? Das ist ja so der Volksmund. Da habe weder ich gesagt, hey, hast du mal überlegt, ob du nicht mehr machen willst? Und er hat auch nicht gesagt, du, also ich habe mir überlegt, das ist doch ganz komisch, warum wir das jetzt so aufteilen, weil wir sind mit fast gleichem Gehalt in Vollzeittätigkeit sozusagen ins Kinderleben reingewachsen. Und das war aber auch kein Anlass für uns zu sagen, hey, Moment mal, gleiche Voraussetzungen. Wie sollen das in 5, in 7, in 8 Jahren sich auch auf unser Gehalt, auf die Karriere etc. auswirken, sondern das war dann einfach so. Habe ich meine 12 Monate eingereicht, und dann haben wir hinten dran eben so die 2 Monate vom Mann rangeklatscht. Und ich weiß gar nicht, das hat ja manchmal auch ein bisschen was damit zu tun, wenn man den Kindergartenplatz bekommt. Und die haben wir dann auch sogar zusammen gemacht, was ja dann auch relativ convenient ist, so ein halbfertiges Kleinkind und dann eben mit zwei Erwachsenen, wo eine Wissensträgerin ist, dann noch so 2 Monate zu betreuen, das ist dann schon was anderes, als eben alleine zuständig zu sein. Aber da ist eben ganz oft gar nicht irgendwie ein Plan dahinter oder ein böser Wille oder irgendein, sondern das sind so Rollenerwartungen, die in unserem Kopf sind und die wir ganz freiwillig erfüllen.
Ja, das stimmt. Da wird gar nicht bei den meisten nicht groß drüber gesprochen. Auch so, was ich so in den Beratungen mitbekomme, ist das einfach gesetzt. Also, das ist gar nicht, okay, jetzt bin ich schwanger, dann ist ja klar, dass ich jetzt so und so lange, das ist auch meistens dann ja irgendwie relativ klar für die Frauen, dann so lange bleibe ich zu Hause. Und dann hat der Mann halt vielleicht dann noch diese 2 Monate, ne? Und dann ist halt irgendwie so, ja, es wird gar nicht drüber nachgedacht und drüber gesprochen, ne? Es kommt, glaube ich, langsam so ein Wandel, aber langsam.
Ja.
Ja.
Ja, und eben, also ich wollte eben noch ergänzen mit dem, weil ich das einen ganz wichtigen Punkt fand, was du an dem kleinen Beispiel mit den Passworten gesagt hast. Also man hat ja oft eben so seine Hoheitsgebiete und lässt das dann eben auch so. Und dieser Punkt, nämlich sich zu sagen, hey, aber wenn ich in die, also das kann man auch so lassen, aber man kann ja trotzdem da auch Wissen haben, weil das bevollmächtigt einen ja eben andere oder den Partner nicht eben aus irgendeiner anderen Sache, die jetzt eigentlich wichtiger ist, auch immer wieder rauszureißen. Also eine Sache, auch was Kleines, was ich sozusagen aus dem Mental Load Buch auch für mich selber mitgenommen habe, ist eben dieses schreckliche Multitasking, also immer so 10 Sachen gleichzeitig zu machen und nicht eine Sache anzufangen, sondern sich auch ablenken zu lassen von, ich sehe da jetzt den Wäscheberg, ach so, na gut, dann mache ich das noch schnell, ach jetzt, da fehlt der Senf im Kühlschrank, ah, dann schreibe ich das auf die Einkaufsliste. Und dann noch von außen, ne? Also dann kommt noch der Partner und sagt, wo ist denn dies und jenes? Dann sagen die Kinder noch dreimal Mama, Mama, und dann zerfasert das alles so. Und deswegen finde ich, ist das auch ein wichtiger Hebel zu sagen, nee, also so Kleinkram, da muss man sich irgendwie einen Modus angewöhnen, dass das beide Partner wissen, um eben den anderen nicht ständig irgendwie aus irgendwelchen Sachen rauszureißen. Und auch da ist es gar kein böser Wille, sondern einfach Gewohnheit, ne? Wenn man das dann ändert, das ist ein total tolles Gefühl, nicht abhängig zu sein, eben auch in solchen kleinen Sachen vom Partner, sondern zu sagen, na klar, der ist eigentlich eigentlich Wissensträger, aber mein Gott, ich kann das auch. Also, das ist ein gutes Gefühl. Und das ist eben, glaube ich, auch für Männer ein unterschätztes Gefühl. Also dieses, dass es eigentlich total nervig ist, immer seine Frau zu fragen, wo sind die Nudeln, wo sind die Turnsachen vom Kind, was ist eigentlich die Klassenlehrerin und so. Und also das ist eben auch ein Feedback, was ich so bekomme, dass man sagt, hey, eigentlich, ja, man muss es einfach machen und dann fühlt man sich auch eben nicht mehr so zweitklassig, ja, also in dem
Ja,
Thema.
absolut. Da passt so ein bisschen eine Frage, die ich bekommen habe, die ich dir noch stellen wollte zu. Und zwar hatte eine Hörerin mir die Frage gestellt, wenn ich oder mir geschrieben, wenn ich an XY, also irgendeine Tätigkeit, nicht denken würde, würde es keiner tun. Und das fällt dann gegebenenfalls auf mein Kind negativ zurück und deswegen mache ich es einfach. Und also macht die Mutter es halt. Zum Beispiel hatte sie genannt, einen Kuchen backen für den Kindergarten. Falls der Vater das dann nicht tut, steht das Kind ohne Kuchen da. Was sagst du dazu?
Also, es ist eins der komplexesten Probleme dabei. Also, ich glaube, es gibt das Problem gibt es tatsächlich im Sinne von, das hat dann wirklich eine blöde Auswirkung. Deswegen ist es ja manchmal auch so schwierig, wenn so lapidar gesagt wird, oh ja, macht euch doch mal locker, Mütter, ne? So, wo ich denke, nee, es gibt einfach vieles rund um die Kinder, wo man sich nicht locker machen kann, weil man sich eben sorgt um die psychische Gesundheit, um auch die physische, ja, also sowas wie eben Vorsorgetermine und so weiter. Und da macht man sich eben nicht einfach locker und sagt, da mache ich das eben nicht. Aber in dem konkreten Fall, glaube ich, ist es so ein bisschen ein Zwischending, nämlich wenn man das jahrelang sich gekümmert hat, dann kann man natürlich nicht einfach aufhören und sagen, da mache ich das jetzt nicht mehr, weil dann ist der Kuchen wirklich nicht da. Sondern da braucht es eben die Kommunikation zu sagen, pass mal auf, ich bin aus irgendwelchen Gründen jetzt, seit das Kind geboren ist, zuständig eben für den Kuchen am Geburtstag, wenn es eben in die Schule geht. Das ist eine liebgewonnene Tradition. Aber ganz ehrlich, ich will das gar nicht für immer machen. Und können wir das nicht beim nächsten Lauf sozusagen machen, dass du das Thema übernimmst? Und dann mache ich es wieder und dann machst du es wieder oder was auch immer man da irgendwie für einen Modus findet. Also es braucht diese initiale Übergabe, damit der Mann auch weiß, upsie, da hat sich was geändert. Und das Zweite aber ist, dieses Upsi, da hat sich was geändert. Das kann natürlich auch heißen, dass er das, der Partner das dann verbummelt, ja, weil das eben nicht auf der Prioritätenliste so hoch ist. Der ist also nicht schon fünfmal in der Vergangenheit mit großen Augen angeguckt worden. Was gibt's denn jetzt für einen Kuchen? Oder warum ist der jetzt nicht schon am Montag da? Warum erst am Dienstag? Und da kann man aber eben sagen, da ist das Wichtige nicht nur dieses eine kleine Thema Kuchen mitbringen, zu übergeben, sondern zu sagen, der ganze Prozess ist jetzt deiner. Das heißt, du musst rechtzeitig daran denken. Wenn das Kind irgendwie am Samstag Geburtstag hat und es geht eben um den Schulkuchen, dann heißt das, der ist am Montag fertig. Der ist dann irgendwie transportfähig. Man hat dran gedacht, dass es in der Schule, in der Klasse Kinder gibt, die vielleicht keine Eier vertragen und hat denen noch Gummibärchen gekauft und so. Also der ganze Prozess muss an den Mann. Und wenn das verbummelt wird, dann darf man da auch nicht zu streng sein, weil man hat auch schon Sachen verbummelt, falsch gemacht, der Kuchen ist nicht aufgegangen, was weiß ich. Aber dann kann man seinem Mann eben auch zutrauen, dass der schafft, Ersatz zu beschaffen, dass der eben morgens sagt, ach du Schande, ich habe das volle Kanne vergessen. Und dann geht er eben zum Bäcker und kauft da irgendwie, weiß ich nicht, Franzbrötchen oder was auch die Kinder gerne mögen, in einer Menge, die quasi für die Klasse reicht. Und dann gibt man das eben mit. Und dann ist die Aufgabe auch erstmal erledigt. Und das muss man seinem Partner zutrauen und zugestehen auch. An der Stelle muss man eben sich fragen, okay, wenn der Anspruch ein anderer ist, dass man sagt, ja, aber wir machen ja seit 5 Jahren die Bärchentorte und jetzt, was sollen diese Franzbrötchen? Gut, dann muss man drüber nachdenken, wenn das die Priorität hat, dann hat man die Aufgabe vielleicht auch für immer sich ans Bein genagelt. Aber wenn man sagt, du, ich will da nicht für immer verantwortlich sein, muss man an sich arbeiten und sagen, dann gibt es halt jetzt einmal die Franzbrötchen und dann kann man auch danach sagen, du, ich habe gemerkt, das hat irgendwie eine komische Wichtigkeit für mich, dass es der Bärchenkuchen ist. Meinst du, nächstes Mal kriegen wir das irgendwie hin? Und dann läuft sowas auch. Aber man darf eben nicht davon ausgehen, dass also man es einfach nicht macht, keine Informationen darüber gibt und auch nicht quasi darüber spricht, wie soll denn eigentlich dieses Ergebnis aussehen? Und dieses, wie soll das aussehen, muss man auch aufpassen, dass man eben die Hürde nicht so hoch macht und quasi so ein Korsett verabreicht, in dem überhaupt gar keine eigenen Lernerfahrungen mehr drin sind, sondern dass man dann eben diesen Spielraum auch lässt. Und manchmal piekt das auch, ja. Manchmal sagt dann das Kind, boah, die Franzbrötchen, alle mochten die und sonst kommt immer der halbe Kuchen zurück. Das tut dann manchmal auch weh, ja, dass man sagt, hey, mein gesunder, weiß ich nicht was, Kuchen, jetzt sind halt die Franzbrötchen besser angekommen. Aber man muss eben immer dieses Ziel sehen, es geht um die Entlastung und dann kriegt man das irgendwann auch verarbeitet.
Das denke ich auch, ja, super. Dann gab es noch eine Frage, und zwar, ich bin noch in Elternzeit, mein Mann arbeitet voll. Ist es da nicht mein Job, Care-Arbeit, Haushalt und so weiter?
Also in einem gewissen Maße ist es das natürlich. Also das hat man ja wahrscheinlich auch so eben vereinbart, dass man sagt, wir teilen eben die Rollen bewusst so, weil mittlerweile ja bekannt ist, dass das also eigentlich total unzumutbar ist, dass jetzt beide eben einen Vollzeiterwerbsjob haben und man ein Baby zu Hause hat. Das geht ja überhaupt nicht. Aber man muss dann gerechterweise eben darüber nachdenken, wenn wir da jetzt in Stunden rechnen, was bedeutet denn das? Und wenn der Mann 40 Stunden eben arbeitet, dann kann man ja mal gegenrechnen, 40 Stunden Care-Arbeit. Und da fängt ja die wie sagt man, diese Uhr schon eigentlich an, die Male, wo man nachts beispielsweise aufsteht, wo man eine halbe Stunde investiert, ein Kind zu wickeln, zu stillen, wieder zum Schlafen zu bringen, das vielleicht dreimal. Dann hat man schon die ersten 1,5 Stunden. Dann steht man, wenn man vielleicht noch ein Schulkind hat, auch um 6:30 Uhr auf, kümmert sich, macht Frühstück, macht das Kind fertig. Das heißt, wenn man also alles zusammenrechnet und eben diese 8 Stunden Vollzeitjob pro Tag gegenrechnet, dann ist man, wenn man den Luxus einer Mittagspause hat, im Grunde hat man, naja, zwischen 14 und 15 Uhr rechnerisch Feierabend. Und die hat man eben ja nicht, sondern es geht ja weiter. Es geht ja nach 15 Uhr weiter und es geht dann eben bis die Kinder schlafen. Dann hat man jeden Tag 6 Überstunden gemacht. Dann am Wochenende ist ja auch nicht so, dass man irgendwie sagt, ja, ich habe jetzt Wochenende, ich mache jetzt nichts mehr. So, das heißt, wenn man wirklich Stunden rechnet, dann rechnet man eben in der Verteilung, wenn es wirklich absolut ist, dass man sagt, du machst nur Care, ich mache nur Erwerbsarbeit, ist es halt eine total ungerechte Sache. Das heißt, wenn man also Gerechtes haben will, dann rechnet man eben 40 gegen 40 Stunden und verhandelt dann eben die restlichen Stunden und sagt, was ist denn mit den anderen 40 Stunden, die da jetzt einfach sind? Und wie können wir uns das aufteilen? Und ich glaube, das wird ganz, ganz oft übersehen, wenn man sagt, hä, wieso, wir haben es doch jetzt extra so geregelt. Und diese große Erschöpfung kommt eben genau davon, dass man keine Pause hat, dass man keinen Feierabend hat, dass man kein Wochenende hat, dass man keine 24 Tage gesetzlichen Mindesturlaub hat, dass man keine betrieblich vorgeschriebenen 11 Stunden Ruhezeit hat und so. Und das klingt alles so bürokratisch, aber wenn man wirklich mal eben drauf guckt, dann ist es schon die Brille, die man aufsetzen muss. Also wenn das Ziel ist, das gerecht aufzuteilen.
Ja, absolut. Und dieses, wenn man sich dann mal bewusst macht, was man alles macht, weil es wird auch immer so unterschätzt, was das einfach heißt, für die Kinder dann da zu sein in dem Moment, ne? Also es ist einfach, ich weiß noch, als meine Kinder halt noch ganz klein waren, wo ich mir einfach nur gewünscht habe, mal kurz auf Toilette zu gehen, so, ne? Das ist einfach was anderes, als wenn du jetzt zum Beispiel im Büro arbeitest und einfach dir denkst, oh, ich muss mal gerade auf Toilette, gehe ich mal kurz. So, das ist einfach nochmal eine ganz andere Nummer, ne? Das
Ja,
stimmt.
und das ist eben, also ich meine, das hat ja auch noch andere Ebenen. Also ich weiß es von wirklich vielen engagierten Vätern, dass es irgendwann so in der Kleinkindzeit, wenn eben auch die Autonomiephase ist, wenn man diese Rollenverteilung eben lange so hatte, dass es auch richtig weh tut, weil das Kind eben an verschiedenen Stellen, wenn dann der Vater einspringen möchte, halt protestiert und sagt so, nö, ich soll jetzt die Mama machen. Und das kommt natürlich einfach auch davon, weil die Kinder ja gewohnt sind, dass die Mutter sich kümmert, weil die wissen, meine Mama weiß ganz genau, dass ich nur gesalzene Maiswaffeln will und keine Reiswaffeln und was weiß ich, was alles, was ja zu Nervenzusammenbrüchen führen kann in dem Alter. Und dann fühlt sich so ein Papa auch immer, also zweitklassig. Und ich glaube, man, das ist eben auch ein Hebel, wenn man sagt, wenn man eben über die Verteilung von Care-Arbeit nachdenkt, dann geht es eben nicht nur um To-Dos, sondern dieses gemeinsam Zeit miteinander verbringen, da zu sein für ein Kleinkind, eine Einschlafbegleitung zu machen. Das ist eben, sind nicht einfach To-Dos, sondern da arbeitet man ja auch an der Beziehung. Und je mehr man das tut, desto ja, leichter ist es eben, Eltern auf Augenhöhe zu sein, weil das Kind eben merkt, naja, gut, das weiß der Papa auch alles, der Papa kann mich auch trösten. Und das ist, glaube ich, eigentlich ein noch größerer Gewinn, als dass die Mutter sozusagen da auch mal so ein paar Freiräume wieder zurückbekommt, dass einfach die Papa-Kind-Beziehung da auch noch mal eine andere Tiefe haben kann, wenn sich ein Papa eben auch in die Care-Arbeit einbringt.
In dem Zusammenhang fällt mir ein, dass du auch im Buch irgendwie erwähnt hattest, dass wenn jetzt nach Mama geschrien wird, es meistens ja auch einfach nur heißt, ich brauche Hilfe oder irgendwie so, dass man das auch anders übersetzen kann für sich und dass sozusagen ein Vater sich dann auch angesprochen fühlen kann, wenn Mama gerufen wird.
Ja, also wir machen das tatsächlich so. Wir nehmen das sozusagen als generische Ansprache, wie du gesagt hast, das ist ein Bedürfnis, was gestillt werden muss. Und wir lassen das sozusagen nicht durchgehen, dass der Papa dasteht, das Kind daneben, die Mutter im anderen Raum und das Kind ruft Mama und die Mutter dann zurückruft und sich kümmert, sondern dann sagt halt der Papa irgendwie, ich stehe hier neben dir, sag mal, was du brauchst.
Ja.
Aber ja, das sind alles so kleine Sachen. Ich glaube, wenn man das nicht reflektiert, dann ist es ganz schnell, die Mutter verdreht die Augen, weil sie denkt, Mann, ich mach doch gerade was anderes. Der Vater denkt, hallo, ich stehe hier, ich bin doch nicht unsichtbar. Und das kann man ganz gut auflösen, indem man eben ja das so als generische Ansprache nimmt.
Ja. Dann habe ich noch eine letzte Frage, die gestellt wurde. Und zwar, ich bin seit kurzem alleinerziehend. Ich kann die anfallenden Arbeiten somit nicht mit einem Partner teilen. Was kann ich tun, wenn ich mich erschöpft fühle?
Also Alleinerziehende ist tatsächlich ein schwieriges Thema, weil eben vieles die Personen selber nicht lösen können. Also ich glaube, ein Hebel ist natürlich zu sagen, also selber sich die Aufgaben anzugucken, was muss da wirklich alles erledigt werden, in welcher Qualität sollte das wirklich auch der Anspruch weiterhin an mich als Alleinerziehende sein, den ich vielleicht vorher in der Partnerschaft hatte. Und dann ist die Antwort hoffentlich nein. Also, dass man da lernt, wirklich mit sich auch großzügiger zu sein und dass die Kinder eben auch aufwachsen in dem Bewusstsein, dass das ist was anderes, wenn eine Person für alles verantwortlich ist, als wenn es zwei sind. Viel wichtiger, und das kann halt die Alleinerziehende nicht selber bedienen, ist aber der Punkt, dass eigentlich alle Paare, die es besser haben, die Alleinerziehenden im Blick haben, dass man sich wirklich sagt, Mensch, hey, wenn wir zu zweit hier schon denken, das ist ja alles ganz schön anstrengend, dass man dann einfach auch sieht im Kindergarten, in der Schule etc., da sind Alleinerziehende und die belastet man eben nicht auch noch mit irgendwelchen komplizierten Aufgaben, dass man dann eben also sich innerlich sagt, hey, wenn dann die Frage ist, was ist zu einem Kindergartenbuffet irgendwie beizusteuern, dann hat jede Alleinerziehende den Freifahrtschein zu sagen, gar nichts oder die drei Flaschen Saft, weil die nehme ich halt im nächsten Einkauf irgendwie mit. Und dass man ja, da in der Gesellschaft einfach ein Verständnis für bekommt, was sind eigentlich auch angemessene Erwartungen eben von anderen an Alleinerziehenden und die am besten also komplett runterschraubt und sagt, nee, also wir sind hier eine Gemeinschaft, wir haben unterschiedliche Kapazitäten und das berücksichtigen wir eben auch. Und es geht nicht eben darum, dann, dass jeder genau gleich viel macht, sondern dass jeder das macht, was er eben in der Lage ist zu stemmen und ja, also dass man eben Alleinerziehende da nicht auch noch zusätzlich unter Druck setzt. Oder was wir im Vorgespräch hatten, dass man auch mal guckt, was so Rahmenbedingungen sind, die eigentlich für alle gut sind. Ja, also wir haben an einem Elternabend zum Beispiel festgestellt, jetzt in Corona, dass wir das gerne digital machen wollen und dann gedacht, ja, Moment mal, das hätte man schon seit 10 Jahren machen müssen, weil für eine Alleinerziehende ist es ein Riesenaufwand, eine Kinderbetreuung zu besorgen. Oft ist da sogar finanziell noch was dahinter, wo die ja sowieso schon ja auch knapper bei Kasse sind im Schnitt. Und warum denkt man eben bei solchen Sachen nicht von vornherein so, hey, wie wäre das eigentlich für mich, wenn ich ganz alleine wäre? Oder fragt auch mal, was würde dir irgendwie helfen?
Ja, also eigentlich eine Info an alle, die nicht alleinerziehend sind, Augen auf und ja, mal ein bisschen irgendwie Perspektivwechsel einnehmen, wenn man selber vielleicht selber schon merkt, okay, es ist zu zweit einfach schon alles sehr, sehr viel und ein Kuchenbacken ist manchmal anstrengender, als man so denkt und wenn man dann noch alleine ist, ne, klappt das halt nicht oder muss auch nicht klappen.
Genau, also das ist halt schwierig, aber dafür ist halt gut, wenn man irgendwie auch, also ich merke das immer, also nicht bei dem Thema Alleinerziehende, sondern Eltern, Nicht-Eltern. Es ist halt extrem hilfreich, wenn jemand in einer, also das kenne ich aus dem Jobleben, der gar nicht diese Situation hat, also jemand in einer Führungssituation, der relativ jung ist, der selber gar noch nicht irgendwie Papa oder Mama ist, aber selber quasi das anspricht und sagt, hey, ich habe dieses Thema nicht, aber ich weiß, für Eltern ist es so und so und deswegen machen wir das auf die Art und Weise. Und so denke ich, sollte man seinen Blick eben öffnen für andere Realitäten und sich eben sagen, nee, das wie so oft im Leben, Worst Case ist es ja nur oder auch Best Case beim Elternthema, es betrifft mich jetzt noch nicht. Aber dazu jetzt beizutragen, dass wir gute Rahmenbedingungen haben, davon werde ich zu irgendeinem Zeitpunkt auch selbst profitieren.
Ja, das stimmt. Erinnert mich jetzt direkt daran, ich habe ganz lange in der Bank gearbeitet und da war immer Diskussion, wer um Weihnachten rum Urlaub hat. Und dann gab es immer irgendwelche Leute, die dann die Mega-Diskussion gestartet haben. Ich habe mir immer gedacht, und das denke ich auch immer noch, natürlich dürfen die Eltern da Urlaub nehmen und ich werde irgendwann vielleicht auch mal Mutter sein und dann hoffe ich, dass man mich dann auch Urlaub nehmen lässt. So, ne? Das kam mir jetzt direkt so in den Kopf bei dem Beispiel, so, ne, dass man einfach häufiger mal ja, diesen Perspektivwechsel einfach einnimmt, ne? Und irgendwie mal sich fragt, wie das für andere dann ist. Auf jeden Fall, das ist echt wertvoll. Gibt es noch irgendwas zum Thema Mental Load, wo du sagst, das musst du noch sagen, weil es super wichtig ist?
Also was ich gerne immer sage, ist, ich glaube, ganz viele, selbst die sich so ein bisschen mit dem Begriff auseinandersetzen, die haben trotzdem noch im Kopf, dass das eine Frage von Organisiertheit ist. Also dass sozusagen Mental Load sich reduzieren lässt mit dem richtigen Organisationssystem. Also so, ne, dieses Getting Things Done oder so. Und das ist für mich selber so der größte Aha-Effekt gewesen. Also klar, man kann Dinge optimieren, aber es gibt einfach so eine Grenze und es gibt auch, also nicht nur begrenzte Energie pro Person, sondern die Menschen haben unterschiedlich viel Kapazitäten und das muss man für sich und auch für andere irgendwie sehen und dass dann an der Stelle irgendwann tatsächlich nicht mehr das bessere Organisationssystem hilft, sondern dieses absurde Ding, das werde ich auch eben oft gefragt, ja, aber wenn beide für alles zuständig sind, das ist doch total ineffizient. Das ist quasi wahr, wenn man eine Fabrik steuert vielleicht, ja, aber in der Familie ist eben geteilte Last wirklich halbe Last. Und deswegen ist eben nicht das bessere Organisieren, sondern das bessere Miteinander teilen die Entlastung. Und dann ja, ist eben ganz an ganz vielen anderen Punkten lösen sich dann Konflikte eben auf, weil man sich eher so die Hand reicht und sagt, ach Mann, ich kann das gerade total nachfühlen, weil ich eben die Infos habe, weil ich die Verantwortung habe, weil wir uns was zusammen überlegt haben, was jetzt nicht geklappt hat. Aber dann nimmt man sich eben eher in den Arm und sagt, hey, komm, das kriegen wir hin, als dass man so verbissen darüber nachdenkt, hey, was müssen wir da jetzt eigentlich besser organisieren, und wie müssen wir uns da anders takten? Das ist halt auf der Beziehungsebene nur begrenzt hilfreich und das ist eben auch ein großes Beziehungsthema, Mental Load.
Ja, das stimmt. Ich danke dir, das war doch eigentlich ein schönes Schlusswort. Wo finden die Zuhörer dich denn, wenn sie noch mehr von dir hören oder lesen möchten?
Also eigentlich unter das Nuff, sowohl die URL, das Nuff.de ist mein Blog, als auch auf allen Social-Media-Kanälen. Genau, und ansonsten natürlich die Bücher, da ist es immer themenweise aufgearbeitet.
Super. Vielen Dank für das Gespräch und ja, vielleicht
Ich
sprechen wir uns ja
danke
noch
auch.
mal.
Sehr gerne. Bis dann.
Ihr habt eine Frage, die im Podcast besprochen werden soll? Dann schreibt mir eine E-Mail an info@alexandra-keiling.de. Weitere Informationen zu meiner Arbeit findet ihr auf meiner Homepage www.alexandra-keiling.de oder auch auf meinem Instagram-Account Alexandra Keiling. Ich freue mich sehr, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und vielleicht genau jetzt überlegt, wem diese Folge weiterhelfen könnte und die Folge an diese Person schickt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.